Die Predigt heute ist ein Kernstück des Neuen Testaments, des Evangeliums aus dem Galaterbrief, Kapitel 2, die Verse 16 bis 21. Galater 2, die Verse 16 bis 21. Und weil das schon schwer genug ist, lese ich das heute in der Guten Nachricht Bibel, damit wir es dann doch auch ein bisschen besser noch verstehen. Galater 2, 16 bis 21. Ich glaube, das geht doch besser ohne Brille. Aber wir wissen, also wer ist wir? Wir sind die Judenchristen. Paulus, Petrus, die Menschen, die Christen geworden sind aus dem Judentum. Das ist gemeint mit wir. Wir wissen, dass kein Mensch deshalb vor Gott als gerecht bestehen kann, weil er das Gesetz befolgt. Nur die finden bei Gott Anerkennung, die in vertrauendem Glauben annehmen, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Deshalb haben auch wir, also die Menschen aus dem Judentum, die zu Christus Vertrauen gefasst haben, deshalb haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, um durch das Vertrauen auf ihn bei Gott Anerkennung zu finden und nicht durch die Erfüllung des Gesetzes. Denn mit Taten, wie sie das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott bestehen. Auch wir als Juden suchen also durch Christus vor dem Urteil Gottes zu bestehen. Und damit geben wir zu, dass wir genauso Sünder sind wie die Menschen der anderen Völker. Soll das heißen, dass es nicht mehr auf Gut und Böse ankommt und demnach Christus der Sünde Vorschub leistet? Auf keinen Fall. Vielmehr mache ich mich selbst zum Sünder, nämlich zum Übertreter des Gesetzes, wenn ich durch mein Verhalten das Gesetz zuerst für ungültig erkläre und es dann doch wieder in Geltung setze. Das Gesetz hat nichts mehr von mir zu fordern. Es hat mir den Tod gebracht. Deshalb bin ich für das Gesetz tot und lebe jetzt für Gott. Weil ich aber mit Christus am Kreuz gestorben bin, lebe in Wirklichkeit nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat. Ich weise die Gnade Gottes nicht zurück. Wenn wir vor Gott damit bestehen könnten, dass wir das Gesetz erfüllen, dann wäre ja Christus vergeblich gestorben. Liebe Geschwister, bist du ein Christ oder tust du nur so? So bringe ich das mal auf den Punkt, was Paulus hier schreibt. Das ist heftig, ne, was er schreibt. Und wenn ich das so frage, ist das vielleicht auch heftig für euch, wenn ich frage, bist du ein Christ oder tust du nur so? Aber die Frage muss man stellen. Die Frage muss man stellen. Und schon ganz am Anfang, sehen wir ja, musste jemand diese Frage stellen, nämlich Paulus dem Petrus. Und warum das denn? Das Evangelium, hatte Gott ja deutlich gemacht, gilt für alle Völker. Gott öffnet den Bund mit Israel für alle Völker. Deswegen soll ja Petrus zu dem Cornelius gehen. Vorher träumt er davon, eklige Sachen zu essen. Und Gott macht ihm deutlich, die Heiden sind geheiligt in Christus, wenn sie ihn annehmen. Deswegen verkündigt Paulus das Evangelium den Völkern. Es gibt in Antiochia eine große Gemeinde mit vielen heidenchristlichen Mitgliedern, also das Evangelium findet Widerhall bei den Nichtjuden und in dieser Gemeinde von Antiochia ist man zusammen Juden, Heiden, völlig egal, eins in Christus, man feiert das Liebesmahl, das Agapemahl, man feiert das Abendmahl zusammen, man gehört ja zusammen. Und Petrus und Paulus sind da und sie sitzen zusammen mit den Geschwistern der Gemeinde in Antiochien und alles ist wunderbar. So lange, bis Leute aus Jerusalem kommen, die sich auf den Herrn Bruder Jakobus berufen, nicht zu Recht, wie man woanders liest, da sagt Jakobus, wir haben die nicht geschickt, aber sie berufen sich darauf und sie sagen, so geht's aber nicht. Wenn Menschen aus den Völkern sich zu Jesus bekehren, dann müssen sie erstmal Juden werden. Dann müssen die Männer sich beschneiden lassen, ihr müsst die Speisegebote einhalten und wenn das geschieht, dann kann man zusammen essen. Und dann kann man zusammen sein in der Gemeinde. Und davon lässt Petrus sich beeindrucken. Und gestern hat er noch mit den Heidengeschwistern gegessen und heute, wo die Leute aus Jerusalem gekommen sind, sagt er, nee, heute kann ich nicht bei euch sitzen. Und das bringt Paulus, gelinde gesagt, auf die Palme. Er verliert wirklich die Kontenance. Also das kann man nachlesen. Die Bibel ist ehrlich, ihr wisst, ne? Kann man nachlesen. In der Apostelgeschichte kann man im Galaterbrief nachlesen. Paulus verliert die Haltung. Und stellt Petrus öffentlich zur Rede. Und sagt, so geht's aber nicht. So geht's aber nicht. Weißt du nicht, was du da tust? Es geht doch jetzt wirklich ums Eingemachte. Es geht doch um den Kern, es geht um Sein oder Nichtsein. Es geht darum, bist du ein Christ oder tust du nur so? Bist du ein Christ oder bist du es nicht? Und ich denke, es schadet auch gar nichts, sich diese Frage wirklich einmal selbst zu stellen. Bin ich ein Christ oder bin ich es nicht? Wie bist du denn ein Christ geworden? Was würdest du denn antworten auf diese Frage? Also um uns herum würden ja viele Leute sagen, Christ geworden bin ich durch die Taufe. Meine Eltern haben mich als Baby in die Kirche gebracht, da bin ich getauft worden und seitdem bin ich ein Christ. Baptisten würden das eher weniger sagen, erstaunlicherweise. So wichtig ist uns die Taufe dann wieder nicht und wir verstehen das doch eher etwas anders. Wir würden vielleicht sagen, ich bin durchs Bibellesen Christ geworden. Also würde ich so sagen immer. Wie bin ich Christ geworden? Ich habe in der Bibel gelesen. Das war der Anfang. Andere würden sagen, ich bin durchs Beten Christ geworden. Meine Frau zum Beispiel. Beten funktioniert, man denkt, ha, da ist was dran, darauf lass mich ein. Andere vielleicht würden sagen, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe das mit der Muttermilch aufgesogen, ist mir alles ganz vertraut, aber irgendwann habe ich auch mal selber Ja dazu gesagt und seitdem bin ich ein Christ. Das ist alles nicht ganz falsch. Aber auch alles irgendwie nicht richtig. Warum? Weil das alles darauf hinausläuft, dass Menschen sich selbst oder auch andere zu Christen machen. Ich habe Bibel gelesen. Ich habe gebetet. Ich bin so erzogen worden. Das ist aber ein Grundirrtum. Wie beantwortet denn Paulus die Frage? Wie bist du ein Christ geworden? Paulus beantwortet diese Frage ganz anders. Oder mir kam noch in den Sinn, auch so mit dem Datum. Es ist ja für uns fromme Leute ganz, na, immer noch relativ wichtig, auch so ein Datum zu haben. Manche können das Datum ihrer Bekehrung nennen. Andere zumindest das Datum ihrer Taufe. Paulus würde sagen, das Datum, an dem du Christ geworden bist, ist irgendwann im April des Jahres 30 und dein Geburtsort ist Golgatha. Ja? Denn Christ wird man dadurch, dass man durch Jesus Christus gerecht gesprochen wird. Nicht ich mache mich zum Christen, sondern ich werde zum Christen gemacht. Mein Anteil besteht nur darin, dass ich das, was Christus für mich getan hat, annehme. Dass ich Ja sage zu dem, was auf Golgatha geschehen ist und am Ostermorgen. Dass ich dazu Ja sage, das ist mein Anteil, mehr nicht. Gemacht hat das Gott. Und das nennt die Bibel Glauben. Dass ich darauf vertraue, dass das so ist. Dass wir unser Vertrauen ganz allein auf das setzen, was Gott für uns getan hat. Und eben überhaupt nicht auf irgendwas, was wir oder andere für ihn tun oder meinen zu tun. Auf Gottes Wort hin Und nur auf sein Wort hin vertrauen wir, glauben wir. Echt? Ein berühmter Mann hat das mal verglichen mit einem Sprung. Er hat gesagt, Glaube ist, wenn ein Mensch in stockfinsterer Nacht vor einem tiefen Abgrund steht. Also, bitte vorstellen, stockfinstere Nacht, tiefer Abgrund, du siehst nichts, du weißt nur, vor dir geht's runter. Und dann ruft eine Stimme und sagt, spring. Und dieser Mensch springt im Vertrauen darauf, dass der, der ihn gerufen hat, ihn auffangen wird. Mal eben vorstellen, mal eben innehalten. Werdet ihr gesprungen? Springt ihr? Möchtet ihr springen? Also ich kriege so ein bisschen weiche Knie, sage ich ganz ehrlich, ne, bei dieser Vorstellung, wenn ich das so ganz ernst nehme. Ein dunkler Abgrund und jemand sagt, springen. Da kriege ich Herzklopfen. Aber gut. Gesetzt den Fall, wir sind gesprungen. Wie geht es dann weiter? Weil anders als beim Sprung von der Klippe, so im direkten Sinn, geht es ja beim Sprung in die Arme Gottes weiter. Es ist ja ein Sprung ins Leben. Und mit diesem Sprung im übertragenen Sinn wird man Christ. Gott hat gerufen, du hast geantwortet, um es etwas weniger dramatisch zu sagen. Und jetzt bist du ein Christ. Und wie bleibt man Christ? Wie bleibt man nun ein Christ? Die Frage stellt sich ja sofort. Und auch darauf gibt es viele Antworten. Wie bleibt man Christ? Darauf gibt es viele Antworten, die ich auch so geben würde und gegeben habe und auch immer noch geben würde. Wie bleibt man Christ? Indem du weiter in der Bibel liest, zum Beispiel. Und indem du weiter betest, nicht damit aufhörst. Indem du dich zu einer Gemeinde hältst. Indem du in der Gemeinde mitarbeitest, indem du von deinem Glauben Zeugnis gibst, sprich mit anderen Menschen, lern das, missionieren, ja. Und ja, auch indem man spendet, indem man nicht nur an sich denkt, sondern auch an die anderen. In dieser Weise bleibt man Christ. Und das ist auch alles richtig und das sind auch alles wichtige Wirkungen des Glaubens. Aber bleibt man dadurch Christ? Andere betonen vielleicht mehr die Abgrenzung. Wenn du ein wahrer Christ sein willst, dann musst du gegen den Strom schwimmen. Meist wird nicht gesagt, was das denn genau bedeutet. Naja, du darfst halt nicht mit dem Zeitgeist gehen. Auch hier wird dann oft nicht gesagt, was das meint. Und manchmal ist es ja so, dass der Zeitgeist frömmer ist als die Gemeinde. Aber es wird jedenfalls dem Hörer überlassen, diese Aussage zu deuten. Was heißt das denn? Und dann kommt es schnell zu Auseinandersetzungen über die unterschiedlichsten Vorstellungen, was das denn heißt und was dann alles zum wahren Christsein gehört und was man denn tun muss, um ein echter Christ zu bleiben. Und dann vergleicht man mal die Diskussionen dieser Art, die geführt wurden vor 10 Jahren oder vor 50 Jahren, oder vor 100 Jahren, und dann merkt man, wie menschlich auch diese auch fruchtlosen Diskussionen sind. Was man alles tun soll oder nicht tun soll, tun darf oder nicht tun darf, damit man ein Christ bleibt, das kann es auch nicht sein. Denn, liebe Schwestern und Brüder, wir bleiben nicht Christen, indem wir uns abmühen nach bestimmten christlichen Vorstellungen zu leben oder diese zu erhalten, sondern indem Christus in uns Gestalt gewinnt. Wir bleiben Christen, indem Christus in uns Gestalt gewinnt. Dass Jesus sich in uns breit machen darf, das führt dazu, dass wir Christen bleiben. Und wieder, nicht was wir tun, sondern das, was Christus, was Jesus in uns wirkt. Und wenn das passiert, dann allerdings prägen wir die Welt und nicht umgekehrt. Christus will mit seiner Kraft unser Christsein zur Entfaltung bringen. Martin Luther, der da ja auch viel Gutes erkannt und geschrieben hat, der hat ein Bild versucht, um das deutlich zu machen, und er hat gesagt, ich bin als Christ wie eine Klette am Rock von Christus. Am Mantel würden wir heute vielleicht sagen, oder an der Hose, ist ja egal. Jedenfalls, ich hänge wie eine Klette an Christus. Und überall, wo Christus ist, sagt Luther, da bin ich auch. Und wenn Christus in die Hölle ginge, dann wäre ich da auch, weil ich unzertrennlich mit Christus verbunden bin, sagt Luther. Und wenn ich das lese, muss ich immer an so einen frommen Spruch denken, der in unseren Kreisen und in anderen, zumindest früher, so gang und gäbe war, den man den heranwachsenden Kindern gesagt hat. Also wenn du dahin gehst, geht Jesus aber nicht mit, ne? Was immer das dann war, ne? Vor 100 Jahren vielleicht das Kino, vor 50 Jahren die Disco, völlig egal. Wenn du dahin gehst, geht Jesus nicht mit. Also ich verstehe die erzieherische Absicht, ne? Ich wollte auch nicht, dass meine Kinder da und da hingehen immer, ne? So, geh da nicht hin. Aber das habe ich so nie gesagt, weil das ist für den Glauben, was sagt das vom Glauben aus, ja? Wenn die Kinder das nun wirklich glauben, Jesus geht nicht mit mir da und dahin. Was ist denn das für ein Glaube? Das ist gesetzlicher Glaube in Reinform, liebe Schwestern und Brüder. Warum? Weil ob ich mit Jesus verbunden bleibe oder nicht, hängt dann völlig von mir ab. Hängt nur an mir. Und wird ja schon in Frage gestellt von dem Ort, an dem ich mich befinde. Das muss man sich mal in der Konsequenz vorstellen, ne? Bist du irgendwo hingegangen, hast vielleicht einfach nur nicht aufgepasst und Jesus ist weg. Da wird mir Angst und Bange. Gott sei Dank ist es nicht so. Sondern es ist so, wie Martin Luther es sagt, auch wenn das provoziert. Und das will er ja wahrscheinlich auch, weil er recht hat. Lieber mit Jesus in der Hölle, als ohne Jesus im Himmel. Was ja auch nicht geht, ne? Ich übertreibe, um zu verdeutlichen, aber manchmal muss man drastisch reden, so wie Luther, so wie Paulus, weil es um alles oder nichts geht. Also dranbleiben an Jesus wie die Klette am Hemd. Und dann aber jetzt spätestens die Frage, wie lebt man als Christ? Wie lebt man als Christ? Ist dann alles egal, ne? Ist immer sofort der Reflex, dann ist ja alles egal. Wie lebt man als Christ? Paulus sagt es wieder, in Wirklichkeit lebe ich ja gar nicht mehr. Die Frage stellt sich ja eigentlich gar nicht mehr. Sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat. Also wenn du Angst hattest, so beim Glaubenssprung, dass da einer drauf geht bei, ne? Da hast du schon recht. Es ist beim Sprung von der Klippe tatsächlich einer draufgegangen. Und zwar der alte Adam. Und hier darfst du mal deinen eigenen Namen einsetzen. Wer ist gestorben am Kreuz von Golgatha? Nicht nur Jesus, sondern auch der Alte und die Alte. Genau. Und das ist gut so. Weil jetzt lebt ein anderer. Einer, dem der Tod nichts mehr anhaben kann. Nämlich Christus. Christsein heißt im Glauben leben. Und im Glauben leben heißt, ich bin mit Christus gestorben. Und darum kann ich auch nicht mehr in meine alten Verhaltensweisen zurück. Nicht wirklich. Und wenn doch, dann verleugne ich Christus. Dann versuche ich wieder aus eigener Kraft zu leben. Und das ist das, was Paulus dem Petrus vorwirft. Er sagt, wenn du das tust, wenn du dich jetzt zurückziehst wieder von der Gemeinschaft, die wir in Christus mit den Heiden haben, dann machst du genau das. Und hoffentlich hat Petrus das gemerkt, hat er. Hoffentlich merken wir es auch rechtzeitig, wenn wir in dieser Gefahr sind. Wie gut, wenn dann einer da ist, der mich darauf aufmerksam macht. Auch das ist ja eine Funktion von Gemeinde, ne? Dass da Menschen da sind, die mit mir auf dem Weg sind, und wenn ich in der Gefahr stehe, rechts oder links in den Graben zu rutschen, oder vielleicht bin ich auch schon in den Graben gerutscht, dass einer da ist und sagt, hör mal, da gehörst du doch eigentlich gar nicht hin. Das bist du doch gar nicht mehr. Komm mit zurück auf den Weg. Aber es gibt immer wieder auch Christen, die das gar nicht möchten. Die lieber dabei bleiben, in dem Alten, was sie kennen, das Gewohnte, sich von Jesus ins neue Leben ziehen zu lassen, das kann ja auch anstrengend sein und sogar gefährlich. Da bleibe ich lieber bei dem, was ich kenne, was ich habe, was ich mir so selber stricke. Selbst gestrickt ist doch auch schön, ist geistlich aber lebensgefährlich. Und deswegen immer wieder, auch aus dem Wort Gottes, auch in der Predigt, die Erinnerung daran, im Glauben leben heißt, Christus lebt in mir. Mein Leben gründet sich nicht mehr auf menschliche Vorstellungen. Ich muss Gutes tun. Ich muss im guten Licht erscheinen. Ich muss nach Anerkennung streben. Ich muss darauf achten, auch meine Gaben richtig einzusetzen, ein anständiges Leben zu führen und so weiter und so weiter. Ich muss gar nichts mehr. Ich bin tot. Im Glauben leben heißt, Christus lebt durch mich. Ein anderes Leben, das des Jesus Christus, ist nun bestimmend. Mein altes Leben wurde durch ein neues ausgetauscht. Ich lebe zwar noch in diesem vergänglichen Körper, sieht immer noch so aus wie Roland, in meinem Fleisch, wie es heißt. Und das heißt, ich lebe auch noch so wie jeder andere Mensch unter den Bedingungen dieses Lebens. Aber ich lebe ein anderes Leben, ein Leben aus der Auferstehungskraft von Jesus Christus. Und das hat eine befreiende Wirkung. Wenn ich das wirklich ernst nehme, wenn ich das wirklich zulasse, dann ist da kein Druck mehr. Ich muss jetzt für Gott was leisten. Ich muss jetzt Gutes tun. Ein Gott wohlgefälliges Leben muss ich führen. Das ist alles weg, dieser Druck ist weg. Weil alles, was ich lebe, lebt Christus durch mich. Wenn ich was Gutes tue, dann ist es Jesus in mir. Wenn ich was opfere, dann ist es Jesus in mir. Wenn ich mich irgendwo einsetze, dann ist es Jesus in mir. Wenn ich ein freundliches Wort sage, dann ist es von Jesus gesprochen. Und wie geht das? Wie geht das? Ich habe es heute mit Drastik. Ich erzähle euch ein drastisches Beispiel von einem berühmten Heiligen, den alle Christen gut finden, soweit ich das sehe, über alle Konfessionsgrenzen hinweg, der heilige Franz von Assisi. Und alle würden sagen, ja, was der alles geschafft hat, ne? Der heilige Franz. Wirklich? Franz von Assisi? Also es gibt eine Geschichte, die das so ein bisschen deutlich macht. Der ist eines Tages mal so in Mittelitalien auf dem Pferd durch die Gegend geritten. Er wollte in einem benachbarten Dorf Kranke pflegen. Und auf dem Weg dahin begegnet ihm ein Aussätziger. Also ein Mensch mit einer Hautkrankheit, ist nicht schön anzusehen. Und Franz findet das auch eklig und er guckt weg und reitet weiter. Und dann begegnet ihm Jesus. Und dann wird Franz klar, dass er hier einen Kampf auszufechten hat mit sich selber, dass er sich überwinden muss. Nein, dass er sich überwinden lassen muss von Jesus. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Nicht Franz reißt sich zusammen und sagt, Mensch Franz, das kannst du aber nicht machen. Du musst zurück und irgendwie freundlich zu dem sein. Nein, Jesus begegnet ihm und Jesus dreht ihn um. Und dann steigt er vom Pferd, er schenkt dem einen Gulden und nimmt ihn in den Arm. Und eben nicht so, ja, ich muss den jetzt umarmen, ne? Nee. Sondern er nimmt ihn in den Arm. Nein, Jesus nimmt ihn in den Arm. Es sieht nur so aus, als wenn Franz das wäre. Wahrscheinlich hat Franz sich selber gewundert, was er da schafft. Die Liebe Gottes verändert uns und sonst gar nichts, liebe Schwestern und Brüder. So kommt das. Und das nicht nur bei dem großen heiligen Franz in diesem krassen Beispiel, sondern das ist auch in unserem Leben so. Und ich hoffe, ihr habt das alles schon mal erlebt. Wenn da auch so eine Sache war, wo ihr dachtet, ach, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Und dann spricht Jesus zu euch und sagt, ich aber schon. Und dann sagt ihr, ja, okay, dann mache ich das. Und dann könnt ihr das. Und es fällt euch leicht. Und ihr denkt, boah, kannst mal sehen, ne? Und dann klopft euch nicht selber auf die Schulter, sondern sagt, Gott sei Dank, Jesus lebt in mir. Jesus lebt in mir. So ist das. Mit dem Leben als Christ. Das, was wir ohne Jesus nicht tun können, das können wir mit ihm sehr wohl. Nicht aus eigener Leistung, nicht aus unserer Kraft, sondern weil Jesus uns Kraft schenkt und er in uns wirkt. Und deswegen ist das nicht der heilige Franz, der das schafft, sondern Jesus in Franz schafft das. Und was Jesus mit dem heiligen Franz schafft, weil Jesus ja derselbe ist, das kann er auch mit dir tun. Pass mal auf. Und darum geht es immer und für jeden, dich und mich genauso, dass diese alles erneuernde Kraft von Christus unser Leben durchdringt und bestimmt. Und dass wir dadurch unseren Egoismus jeden Tag ein bisschen dadurch überwinden lassen, dass Jesus uns überwunden hat. Jesus machen lassen. Denn wenn und weil Jesus in uns lebt, bekommt unser Leben eine neue Antriebskraft, einen neuen Motor, nämlich die Liebe von Jesus. Wenn dir das zu Herzen geht, wie sehr Jesus dich liebt, dann kannst du Wunder tun. Glaub mir das. Also, bist du ein Christ oder tust du nur so? Frag dich das selber, jeden Tag. Warum tust du, was du tust? Und mach es ruhig wie Paulus, der sagt, die Liebe, die Christus uns erwiesen hat, bestimmt mein ganzes Handeln. Ich halte mir stets vor Augen, einer ist für alle in den Tod gegangen, also sind sie alle gestorben. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles aber kommt von Gott. Amen.